Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid. Der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Australien liegt hinter uns. Und der Sieger dieses Rennens ist nicht Max Verstappen gewesen, sondern Carlos Sainz. Das muss man auch erstmal kurz wirken lassen, denn war jetzt nicht so abzusehen, dass er nach seiner Blinddarm-OP wieder direkt so ins Auto steigt und plötzlich dieses Rennen in Australien gewinnt. Darüber und über weitere Themen sprechen wir heute in dieser neuen Ausgabe des Podcasts. Und wir, das sind mein Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und ich, Kevin Scheuren. Ja, und Dennis, Carlos Sainz auf die Eins. Das ist nicht nur der Titel dieser Ausgabe, sondern tatsächlich was, wo jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, einige, die einen Wettschein ausgefüllt haben, so ein bisschen mehr Kohle jetzt auf dem Konto haben, ne?
Absolut. Eine Sache, die ich absolut gar nicht vorausgesehen habe und ich glaube, die allerwenigsten werden bei ihrem Wettschein den Spanier getippt haben. Also ich bin immer noch fasziniert von der Leistung und ja, ich denke, da haben wir doch einiges zu erzählen heute.
Ja, weil ich weiß nicht, wie es euch ging da draußen, aber ich meine, ich kann das jetzt natürlich selber nicht nachvollziehen, weil ich habe meinen Blinddarm noch. Aber du eigentlich auch, Dennis, hast du noch den Blinddarm, oder?
Ich tatsächlich, meine Frau hatte die OP aber mal, daher habe ich das so ein bisschen mitbekommen. So. Und die hätte nach so kurzer Zeit definitiv nicht mal ein normales Auto fahren können, geschweige denn ein Formel-1-Auto.
Wie lange hat die denn gebraucht?
Oh, das waren damals schon so 2-3 Wochen, bis die so halbwegs wieder im Schuh stand. Also das war nicht ohne und daher nochmal mehr Respekt für das, was Carlos da abgeliefert hat auf jeden Fall.
Hat die auch gesagt, dass ihre Organe jetzt mehr Raum haben im Körper? Hat die auch das Gefühl gehabt, dass sich alles mehr bewegt?
Also wir haben nie drüber gesprochen, aber ich hatte die Aussage von Carlos Sainz gehört und ja.
Ja, weil ich meine, kann ja keiner absehen, ne? Wie dann der Heilprozess dann doch ist. Und klar wissen wir, Spitzensportler haben besseres Heilfleisch als wir Otto Normalbürger und gleichzeitig hat aber so ein Formel-1-Auto nochmal andere Begebenheiten. Ne? Also da hat man dann zum Beispiel so einen Schaumstoff unterhalb des Gurts gepackt, damit die Wunde nicht so belastet wird, aber trotzdem hängst du natürlich heftig drin. Ja, und schon bereits in den ersten Trainingssessions hat Carlos Sainz klargemacht, doch, ich bin hier schon, um eine gute Leistung zu bringen. Trotzdem sah es bis in Q3 nicht so aus, dass er gegen Charles Leclerc dann was zu melden hat. Charles Leclerc hat dann nochmal ein paar Änderungen vorgenommen in Q3, vor seiner letzten Runde an den Flügeln und das hat ihm gar nicht geschmeckt und Carlos Sainz konnte da der Nutznießer sein. Nachdem Max Verstappen dann von der Pole Position gestartet ist, ja, hat Carlos Sainz ihn auf der Strecke überholt, was schon mal ein cooles Manöver war bei der Anfahrt auf Kurve 9 und dann später auch, bedingt durch den Ausfall natürlich, dieses Rennen gewonnen. Das bringt uns zu einem der Hauptthemen heute, Dennis. Der unterbewertete Carlos Sainz. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, auch bei uns in den diversen Gruppen, ob bei Facebook Starting Grid F1 Fans, ob bei Telegram Starting Grid Fans, im Discord. Es wurde so viel darüber diskutiert, hat Ferrari hier einen Fehler gemacht und schicken sie den falschen Fahrer weg. Bevor wir das diskutieren, vielleicht einfach erstmal zu Carlos Sainz. Du bist ja auch bekennender Renault-Fan und hast Carlos Sainz natürlich da auch schon erlebt und schon auch ein bisschen länger beobachtet. Wie stehst du eigentlich zu Carlos Sainz Junior?
Ja, Carlos Sainz war für mich immer ein punktsolider Fahrer, der sicher auch immer für gute Punkte gut war. Ich muss aber ehrlich gestehen, als wirklichen kommenden Weltmeister habe ich ihn nie gesehen. Ich glaube auch nach diesem fantastischen Sieg, und dafür gebührt ihm wirklich allem Respekt, immer noch nicht dran, dass er wirklich aus dem Holz geschnitzt ist, was es dann braucht, um wirklich ganz oben zu stehen. Aber ich glaube, er hat einmal mehr untermauert, dass er wirklich einer der ist, der punktuell aber immer wieder für Rennsiege gut ist. Und der, und das hat er ja in den letzten Jahren gezeigt, sogar diese gestandenen Topfahrer, die ausgemachte neue Generation der Formel 1 wie Charles Leclerc, wirklich auch an guten Tagen immer mal wieder vorführen kann und ärgern kann. Und ich glaube, dafür gebührt ihm jeder Respekt. Aber wie gesagt, als großen Weltmeister habe ich ihn nie erlebt. Du als Ferrari-Fan wäre ja auch mal interessant, wie du jetzt gerade die letzten Jahre erlebt hast.
Ja, im Grunde genommen kann ich nur das unterschreiben, was du gesagt hast. Carlos Sainz kann was. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Die Frage ist, wo ist der Peak? Wo ist die Peak-Performance bei Carlos Sainz? Und wie du schon so richtig angedeutet hast, ich glaube tatsächlich, dass Weltmeister Peak-Performances zeigen, ohne sich im Grunde genommen nur auf die Basis zu berufen, die sie erfolgreich macht, sie punktuell natürlich auch glänzen lässt, wenn eben das Basispaket sozusagen ausreicht. Aber manchmal braucht es noch dieses gewisse kleine Extra. Und ich finde, das macht Carlos Sainz mir zu selten. Er ist grundsolide, er ist schnell. Aber ich glaube, wenn beide Fahrer einen perfekten Tag haben und das Auto läuft perfekt, wird Charles Leclerc Carlos Sainz in 9 von 10 Fällen besiegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Weil das, was Charles Leclerc so besonders macht im Vergleich zu Carlos Sainz, ist eben, dass er nochmal was probiert. Er nochmal versucht, diesen Schritt über das Limit hinauszugehen. Und Carlos Sainz ist richtig gut darin, auch in seiner Außendarstellung, nie das Limit zu überschreiten, sondern immer so am Limit herumzutanzen. Und das ist auch was, weswegen ich ihn eigentlich nicht so gern mag. Weil der ist durchaus, wie soll man das sagen, ganz offensichtlich sehr geprägt von seinem Vater und sehr geprägt von der Art und Weise, wie sein Umfeld quasi auch seine Karriere begleitet hat. Ja? Und ich glaube einfach, dass Carlos Sainz jemand ist, dem man nicht unterschätzen sollte, wenn es darum geht, wie viel Politik und wie viel, ich sag jetzt mal, wie viel Fake dahinter steckt so. Und da ist mir ein Charles Leclerc dann wesentlich lieber, bei dem ich einfach viel mehr Emotionen bekomme, bei dem ich auch mal mich ja darüber ärgere auch, dass er vielleicht manchmal nicht so draufhaut, wie ich es mir wünschen würde, obwohl er das auch schon mehr macht, wenn Ferrari mal Kacke macht. Aber bei Carlos Sainz ist es halt ganz häufig so ein bisschen, wirkt so ein bisschen link und wirkt so ein bisschen falsch und wirkt so ein bisschen unehrlich. Und das mag ich nicht. Das mag ich einfach ganz und gar nicht. Und dann gepaart mit einem Fahrstil, der zwar wirklich gut ist, aber mich jetzt nicht vom Hocker reißt, halte ich Carlos Sainz weiterhin also nicht für überbewertet. Ich finde ihn genau richtig bewertet. Ich finde ihn aber auch überhaupt nicht im geringsten, unterbewertet.
Ja, gerade den Punkt, den du gerade aufgemacht hast, da bin ich voll bei dir. Also dieses, er ist halt der Sunnyboy, der aber rechts und links seinen Cousin und seinen Papa stehen hat und die, glaube ich, im Hintergrund, da wo du das als Fan vielleicht auch nicht so mitkriegst, schon sehr vorschickt und auch seine Politik dahinter verschlossener Türe machen lässt und versucht aber da wenig wie möglich von abzukriegen, zumindest was die negativen Facetten angeht. Das finde ich schon ganz richtig gesagt von dir. Kommt mir auch so vor.
Und was ich auch nicht so mag, ist, also klar, jeder freut sich natürlich anders über Erfolge. Ich habe das Gefühl gehabt, dass nach dem Rennen in Australien tatsächlich endlich mal sowas wie Freude zu spüren war bei ihm. Weil ganz häufig kriegst du ja einfach keine Emotionen und klar, muss ja auch nicht sein. Aber es ist halt alles so, es wirkt alles nicht so. Ich glaube, das fasst es einfach zusammen. Trotzdem, und das ist mir auch wichtig, sollte man jetzt nicht das, was da am Wochenende passiert ist, irgendwie unterbewerten, um das auch nochmal zu sehen. Sondern das fand ich beeindruckend. Das hat mich beeindruckt und das nötigt mir größten Respekt ab. Ich glaube aber auch nicht, dass wenn Max Verstappen ins Ziel gekommen wäre, und das habe ich ja schon mal gesagt, Formel 1 kein Sport vom Konjunktiv und er ist nicht ins Ziel gekommen, aber ich glaube nicht, dass er das Rennen gewonnen hätte, wenn Max Verstappen im Feld gewesen wäre, sondern da profitierte er davon, dass Max Verstappen nicht mehr dabei war, dass Leclerc, und das muss man einfach auch sagen, im Rennen zu weit weg war von ihm. Ich glaube, das muss man auch einfach konstatieren in dem Moment. Aber ich glaube, der profitiert dann halt auch wirklich von so Momenten. Und das reicht für mich halt nicht, um zu sagen, boah, ja krass, Carlos Sainz hätte der sein müssen, den Ferrari behält oder so. Oder man schickt ihn jetzt zum falschen Zeitpunkt weg. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, Carlos Sainz ist eine nette Option für viele, aber niemals die Top-1-Option, wenn man sagt, ja okay, also Mercedes, Red Bull, das Auto besetzen wir jetzt mit Carlos Sainz.
Ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass er wirklich Fahrer ist, den man für sichere Punkte immer holen kann. Aber am Ende wird, glaube ich, gibt es Namen, die einfach strahlender sind. Und er bringt ja auch diese Leistung wirklich teilweise richtig gut, wie jetzt an diesem Wochenende. Hat aber natürlich auch immer mal wieder Phasen, wo es dann auch nicht so läuft. Von daher wirklich als Nummer 1 Option für ein Team sehe ich ihn persönlich auch nicht. Aber nochmal, die Leistung an diesem Wochenende, das möchte ich auch ganz klar betonen, das ist alles, was wir jetzt gesagt haben, geht jetzt um Carlos Sainz generell, aber das, was er dieses Wochenende gemacht hat, soll damit wirklich von meiner Seite aus in keinem Punkt geschmälert werden. Das, was dieses Wochenende passiert ist, mit der Geschichte davor, allergrößten Respekt für Carlos Sainz, wirklich.
Trotzdem müssen wir, glaube ich, auch nochmal Charles Leclerc damit reinholen, weil auch da habe ich viel, viel, viel gelesen, sehr viel Negatives in Richtung Charles Leclerc, der es mal in Anführungsstrichen wieder nicht zusammenbekommen hat, der wieder einen Fehler drin hatte, der immer in Momenten, wenn Druck da ist, patzt. Ja, im Grunde so ein bisschen das abbekommt, was Nico Hülkenberger sonst auch abbekommt. Kannst du das verstehen? Also was ist da deine Meinung zu?
Ja, ich habe es schon in der Starting Grid Telegram-Gruppe geschrieben. Ich glaube, diese Kritik, für die ist er zuweilen mitverantwortlich, weil es eben diese Momente gibt, wie dieses Wochenende, wo er eigentlich da sein müsste. Wenn ich mich nicht ganz verrechne, wer hätte er mit einem Sieg, glaube ich, jetzt unter der Konstellation, dass Verstappen ausgeschieden ist, sogar die WM-Führung tatsächlich übernommen. Das sind die Momente, wo ich dann einfach erwarte vom Nummer-1-Fahrer des zweitbesten Teams, dass er da ist, dass er dann abstaubt. Da muss er da sein. Und er war es wieder nicht. Und mit der ganzen Vorgeschichte, Carlos Sainz, die ganze Woche über im Bett gelegen, nicht trainiert, war für mich eigentlich auch mit dem starken Freitagstraining, was er hatte, eigentlich wirklich Charles Leclerc ein Geheimfavorit. Ich habe mir insgeheim schon ins Fäustchen gelacht, weil ich ihn ja in der letzten Folge auch auf Pole getippt habe. Und es kam wieder, was heißt wieder, aber es kam so, wie es Charles Leclerc leider öfter passiert. Er hatte die Chance einfach vorne, der Ferrari hatte an dem Tag die Pace, um auf Pole zu stehen, und anstatt, dass er den dann zumindest auf Platz 2 oder 3 setzt, um sich halt eine gute Position fürs Rennen, macht er halt den Fehler und setzt das Ding auf 5. Hat dann noch Glück, dass die Strafe hinterher reinkommt und er dann Vierter ist, und genau das passiert ihm einfach zu oft. Und die Kritik, die finde ich, die muss er sich gefallen lassen. Ich bin absolut der Meinung, dass Ferrari mit dem Schritt, Charles Leclerc an sich zu binden, alles richtig gemacht hat, weil du hast es eingangs gesagt, er ist der Mann, der aus einem Auto halt auch nochmal das Müh mehr rauszaubern kann, als was es zu bieten hat. Carlos Sainz, der fährt das Auto an guten Tagen bei 100%. Und Charles Leclerc bei 110%. Und das wird Ferrari brauchen, wenn es wirklich irgendwann mal in den Titelkampf geht. Aber diese Punkte, diese, obwohl er eigentlich ein super starker Qualifier ist, diese Schwächen, die dann auch immer wieder aufkreuzen mit den Fehlern, die ihm passieren, und dann in den richtigen Momenten nicht da zu sein, das prägt seine Karriere irgendwie genauso mit, und das gibt ihm auch irgendwie immer so dieses Sinnbild des Unvollendeten. Und ich habe mich am Wochenende sehr viel mit meinem Bruder ausgetauscht zum Beispiel. Der ist ein riesen Charles Leclerc-Fan, und der war Freitag auch so überzeugt davon, dass Charles Leclerc da am Samstag und Sonntag das Ding rocken wird. Und am Ende des Tages, ja, er hat im Rennen, war er dann auch oft strategiebedingt vielleicht nicht in der Position, Sainz da anzugreifen. Aber am Ende des Tages war es einfach eine Riesenchance, die er vergeben hat, mal wieder.
Ja, ich glaube, das kann man so auch stehen lassen. Und dann im nächsten Schritt aber auch natürlich irgendwo Verständnis, glaube ich, für die aufbringen, die Charles Leclerc so hart kritisieren. Und ich habe auch gelesen, dass viele Leute Charles Leclerc für überbewertet halten. Und ich glaube, da muss er dann irgendwann so weit rauskommen, dass wenn der Tag kommt und wirklich dieser Knoten echt platzt, also es sind immer so Knötchen, die platzen bei Charles Leclerc und bei Ferrari, wenn die Entwicklung in den nächsten Jahren so positiv weitergeht, wie sie jetzt von Winter 23 auf Saisonstart 24 gegangen ist, bin ich davon überzeugt, dass er auch gegen den Teamkollegen Lewis Hamilton bestehen kann. Und gleichzeitig, glaube ich, hat Ferrari, unabhängig davon, dass Hamilton natürlich frei wurde, glaube ich, nicht das große Interesse gehabt, mit Carlos Sainz weiterzumachen. Ich glaube, Carlos Sainz wäre so oder so in Gefahr geraten, 2025 nicht mehr für Ferrari zu fahren, weil man eben sehr auf Charles Leclerc setzt und das auch schon viele, viele Jahre. Und deswegen glaube ich, ganz wie du, dass das genau richtig ist, auf Charles Leclerc zu setzen, weil Charles Leclerc definitiv zu den Top 3, Top 4 Fahrern in der Formel 1 gehört, gesamt. Ja, für mich auch nach wie vor der beste Qualifier im Feld ist, an einem richtig guten Tag. Und wie gesagt, er probiert viel aus, er macht viel, er überfährt das Auto dadurch auch. Und das kann aber auch bedeuten, das hat ja auch Max Verstappen gemacht früher. Ja, also der hat das Auto, den Toro Rosso, auch mehrmals überfahren und mehrmals auch gecrashed. Am Ende ist er trotzdem Weltmeister geworden. Und ich glaube, das wird Charles Leclerc auch schaffen. Also ich glaube nach wie vor, dass Charles Leclerc 2026 auf Ferrari Formel 1 Weltmeister wird. Das ist mein großer Glaube an dieses Projekt, was sie da aufgebaut haben. Und das wird er auch neben Lewis Hamilton dann realisieren können.
Da muss ich dir jetzt klar widersprechen, 2026 wird natürlich Alpine Weltmeister. Aber nein.
Mit wem denn dann? Gibt es das Team dann überhaupt noch?
Ja, da bin ich überzeugt von. Nein, ich hoffe, bitte. Falls irgendjemand von Alpine das hört, bitte verkauft es.
Wir sprechen noch über Alpine später, Dennis. Keine Sorge.
Ach ne. Also ich glaube auch, Charles Leclerc, also vielleicht zusammenfassend würde ich sagen, den absoluten 100-prozentigen Beweis, dass er Weltmeisterschaftsfahrer sein kann, den ist er vielleicht noch ein klein wenig schuldig. Aber ich sehe das wie du. Ich würde Charles Leclerc absolut in der Position sehen, 2026 die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie nächstes Jahr das Jahr mit Hamilton für ihn wird. Weil ich habe es ja schon mal in der Saisonvorschau gesagt, ich glaube, dass er sich dieses Jahr wirklich schon mal als gestandene Nummer 1 positionieren muss. Und jetzt war halt wieder so ein kleiner Nackenschlag am Wochenende für ihn. Und ich wünsche ihm und hoffe auch einfach für ihn, dass er da auch sich jetzt erholt und vielleicht in Japan schon zeigt, Leute, hier, mit mir ist zu rechnen. Das war jetzt eine Schwalbe, macht noch keinen Sommer quasi.
Gerade haben wir noch eine Breaking News sozusagen reinbekommen von Sky. Da hat Ralf Schumacher was sehr Interessantes gesagt. Und das könnte natürlich auch Carlos Sainz' Karriere noch mal ein bisschen verändern, denn Sainz wurde jetzt auch von Christian Horner nicht ausgeschlossen als jemand, der auf der Liste steht für die Saison 2025. Und jetzt kommt offensichtlich ein ganz anderer Name sehr, sehr akut auf die Liste, nämlich Fernando Alonso. Da sagte Ralf Schumacher, dass falls Max Verstappen das Team verlässt, man im Hintergrund scheinbar daran arbeitet, Alonso nach Milton Keynes zu holen. Seine Informationen seien, Zitat, ziemlich gut. Und er betont, dass das Verhältnis zwischen dem Verstappen-Lager und Horner nicht mehr zu kitten ist. Und Verstappen, der Schumachers Meinung nach sehr gut zu Mercedes passen würde, habe keine Angst, Alonso als Teamkollegen zu bekommen. Das hat er klargestellt. Demnach wäre auch eine Fahrerpaarung Verstappen-Alonso möglich. Aber laut Schumacher ist es eben auch ein Szenario, dass Alonso Verstappen bei den Bullen ersetzt, wenn dieser das Team verlassen sollte. Das ist aus dem Formel 1 Live-Ticker auf formel1.de, der Tag für Tag für euch natürlich geschaltet ist. Ja, Alonso zu Red Bull. Ich meine, das würde eine Tür schließen für Carlos Sainz wahrscheinlich. Außer man holt Alonso und Sainz dann. Aber ja, ist natürlich eine Hammermeldung erstmal, ne? Also falls es wirklich so sein sollte, dass da Gespräche geführt werden im Hintergrund zwischen Fernando Alonso und seinem Manager Flavio Briatore und Christian Horner. Puh, also das wäre eine Nummer.
Boah, also das wäre für mich persönlich auf jeden Fall die Fahrerpaarung des Jahrzehnts. Ich frage mich nur, es ist ja zwar nur für ein Jahr, aber wie viele Geschenkkörbe muss Fernando Alonso kaufen, um in die Honda-Zentrale zu kommen?
Weiß ich nicht. Also
I'm so sorry. It was not a GP2 engine, really.
Muss er wahrscheinlich irgendwie ein Ramon Serrano da als komplette Kuh dahinstellen.
Ja, also das aber, also, boah. Aber vielleicht, wenn ich dir auch mal eine Frage stellen kann, die ich auch heute so ein bisschen diskutiert habe, wo wir gerade von auch Red Bull reden. Und von Carlos Sainz. der ja auch ein potenzieller immer mal wieder genannt wurde, zumindest von vielen, als in der Zeit, wo Perez ja so on risk war, als potenzieller Perez-Ersatz. Wen würdest du von den beiden als den Stärkeren sehen? Sainz oder Perez?
Tja, ich finde, die nehmen sich nicht viel.
Okay, habe ich tatsächlich auch gesagt.
Ist interessant. Boah, ich glaube, die nehmen sich nicht viel tatsächlich, weil die beide das Gleiche tun. Ich finde, Perez macht es nämlich genauso. Perez ist im Grunde genommen so ein 100%-Fahrer, während Verstappen ein 110%-Fahrer ist. Vielleicht sogar 120%. Wenn du mich jetzt drauf festnageln müsstest und ich müsste mich für einen entscheiden, würde ich wahrscheinlich sogar eher Sainz nehmen, weil Sainz einfach jünger ist. Und Vielleicht noch ein bisschen mehr, obwohl, ne, Entwicklungspotenzial haben beide nicht mehr, weil die sind beide ausentwickelt in ihrem Fahrstil. Aber ich glaube, dass trotzdem Perez die attraktivere Lösung wäre, wenn es denn so käme, weil, wie gesagt, sie bieten beide das Gleiche. Perez bietet aber ein bisschen mehr Geld im Hintergrund, sag ich mal. Ja, also Deswegen glaube ich ja nach wie vor, wenn Sergio Perez so weitermacht und insgesamt seine Leistung hält, dann wird der verlängert. Dann wird da kein... Weil der verkauft Merchandise ohne Ende in Mexiko. Der ist angesehen beim Team. Du hättest keine signifikante Verbesserung durch Carlos Sainz. Verändern würde es sich dann, wenn, und da sprechen wir auch später noch drüber, ein Daniel Ricciardo jetzt zum Beispiel schon im Laufe dieser Saison geschasst wird und Liam Lawson in das Auto kommt und Liam Lawson plötzlich Yuki Tsunoda in Grund und Boden fährt und man sieht, boah, krass, also da ist noch was hinter. Weil dann wird man, glaube ich, überlegen, dass man Liam Lawson in dieses Auto holt. Aber bis dahin, glaube ich, hast du keine signifikante Verbesserung leistungstechnisch zwischen Perez und Sainz. Und dann entscheidet eben auch das Drumherum dann nochmal.
Okay.
Ja, ja. Was ist eure Meinung da draußen? Schreibt sie uns gerne, ne? Über unsere Social-Media-Kanäle. Sind alle verlinkt in den Shownotes. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der Fahrermarkt wird doch ultra interessant. Und jetzt, diese Alonso-Nummer hat mich selber aus den Socken gehauen. Weil damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Klar, wenn Max Verstappen gehen sollte und auf alle Eventualitäten bereitet man sich da offensichtlich vor bei Red Bull, dann ist ein Alonso natürlich eine sehr, sehr gute Wahl. Lässt dann natürlich ein Plätzchen offen bei Aston Martin. Tja, wer dann da hingehen würde, das wäre dann auch noch eine Frage, die zu beantworten wäre. Aber für den Moment machen wir hier mal Schluss. Sainz überbewertet oder nicht? Oder unterbewertet oder nicht? Das war die Frage. Final haben wir es irgendwie nicht beantworten können, fällt mir gerade auf, ne?
Ich fand einen Satz, den du gesagt hast, ich glaube, im Großen und Ganzen wird er von den meisten, glaube ich, genau richtig bewertet. Er ist ein Fahrer, der an guten Tagen wie jetzt am Sonntag wirklich tolle Rennen liefern kann und ich glaube, ich spreche dafür für viele bis alle, dass er mir und den meisten, denke ich, draußen Riesenspaß gemacht hat am Sonntag. Die ganze Geschichte drumherum war einfach toll anzusehen. Ich glaube aber auch, dass er kein Weltmeister ist.
Damit machen wir eine kurze Pause und sprechen dann gleich über den Mercedes-Horror-Trip nach Melbourne und werfen auch wieder einen Blick auf die Mercedes-Kundenteams, die es ein bisschen besser gemacht haben als das Werksteam. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Australien. Und bei Mercedes hat man sich das alles ein bisschen anders vorgestellt, als man Down Under geflogen ist. Man hat ein bisschen gehofft, dass das Streckenlayout dem W15 eher entgegenkommt. Am Ende ist es ein Nuller-Wochenende. Bei Lewis Hamilton ist der Motor hochgegangen, aber da war schon im Grunde das ganze Wochenende Sand im Getriebe. Bei George Russell lief es ein bisschen besser, bis dann die vorletzte Runde kam und er abgeflogen ist in Kurve 6. Fernando Alonso wurde bestraft, weil die Stewards sein Fahrverhalten als ausschlaggebend für Russells Ausritt gesehen haben. Da können wir auch noch drüber sprechen, ob das so richtig war oder nicht. Aber wir können festhalten, es war ein richtiger Horrortrip für Mercedes nach Melbourne. Und ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendeinen Peil davon haben, wie sie es gerade besser machen können.
Ja, das war für Mercedes wirklich ein desaströses Wochenende. Du hast es eingangs gesagt, Lewis Hamilton, der das ganze Wochenende schon nicht wirklich einem das Gefühl gegeben hat, dass er noch irgendwie als Geheimfavorit oder so da reingreifen kann. Also ein Wochenende zum Abhaken. Dann natürlich noch der Unfall von George Russell kurz vor Schluss, der natürlich auch mit viel Pech und ja ein bisschen auch mit Fernando Alonso zu teilen wahrscheinlich verbunden war. Aber im Großen und Ganzen, wir hatten ja die Woche vorher genau das Thema, McLaren-Mercedes. Und da haben wir ja noch überlegt und gerätselt. Und ich glaube, zumindest für Australien war diese Frage, wer ist den Schritt weiter zwischen McLaren und Mercedes, dann ganz, ganz klar geklärt. Da hat Mercedes einfach gar keinen guten Eindruck hinterlassen. Und ich weiß nicht, wie war so deine Einschätzung? Du hast ja auch die Trainings und die Qualifyings natürlich auch alle gesehen. Hattest du zwischendurch irgendwann mal das Gefühl, dass bei Mercedes irgendwie mal mehr geht?
Nee, und ich habe auch das Gefühl, dass der Glaube an mehr langsam aber sicher verschwindet. Und das ist halt was, fand ich auch eine ganz interessante Diskussion, die dann nach dem Rennen in der Medienrunde von Toto Wolff geführt worden ist. Vielleicht so eine Art Trainerproblem mittlerweile, ne? Also ich glaube, dass Mercedes viele, viele Leute verloren hat, die Autos nach vorne gebracht haben in den vielen Jahren der Dominanz. Aber es wurde irgendwie dann ein Moment verpasst, vielleicht auch was Neues einzuleiten. Jetzt ist es bei Toto Wolff natürlich so, dass er auch Anteilseigner ist. Deswegen ist es gar nicht so einfach, mal eben den Trainer zu entlassen. Aber ganz häufig gibt es ja diesen Spruch auch im Fußball, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn du in Momenten des Erfolgs natürlich ganz weit oben bist, aber nicht weißt, wie es dann in Momenten des Misserfolgs dann wieder nach oben gehen kann, weil dir vielleicht die Vision fehlt oder weil dir, ja, weil du auch vielleicht ein bisschen satt bist, ja, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich was Neues zu suchen und die Möglichkeit zu schaffen, vielleicht jemanden zu finden, der einen neuen Impuls setzt. Nun ist der Markt der Ingenieure natürlich komplett überfüttert gerade. Also viele werben da ab und werben hier ab und da ist ein Gardening Leaf und da ist ein Gardening Leaf. Das macht es für Mercedes nicht einfacher, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es da an Durchblick fehlt und an eine Vision nicht heranzukommen ist, wie man bei Mercedes das Auto, das Programm, die ganze Herangehensweise verändern kann, um dieses Auto wieder erfolgreich zu machen. Und auch diese unterschiedlichen Ansichten von Hamilton und Russell finde ich total suspekt. Hamilton, der ganz klar sagt, das Auto ist scheiße, und Russell, der sich da irgendwie versucht, den Zweckoptimismus zu retten, meiner Meinung nach, um noch zu sagen, ja, die Probleme wie Lewis habe ich eigentlich gar nicht. So, das mag ja sein, aber die Punkte sind nicht da und auch die Erfolge sind nicht da. Und dann fragt man sich halt schon, okay, sind es auch die richtigen Fahrer, die da gerade in dem Auto sitzen, die das Auto nach vorne bringen können? Einer geht jetzt und George Russell ist, je nachdem, wer da kommt, auch ein bisschen unter Zugzwang, sage ich mal, wirklich klar zu zeigen, dass er der nächste große Mercedes-Star ist. Also ich finde, Mercedes ist aktuell von einem massiven Scheideweg.
Sehr, sehr interessant. Ja, wie du schon sagst, es gibt in den letzten Jahren, habe ich immer wieder für mich persönlich Sachen gesehen bei Mercedes, wo ich schon dachte, oh, das könnte in die falsche Richtung gehen. Es fing für mich schon an, dass man in der Vergangenheit auch oft meiner Meinung nach verpasst hat, schon früh auch auf die Jugend zu bauen, als das Thema Valtteri Bottas immer mal wieder aufkam und George Russell da hingehalten wurde. Dann hat George Russell den Seat irgendwann gekriegt. Natürlich leider dann für ihn zu einer Zeit, wo das Auto dann nicht mehr eben der strahlende Stern war, der er vorher war, sondern eher ja, ein lahmender Gaul. Auch diese offene Kritik von Lewis Hamilton am Team, die ja jetzt auch schon seit der Einführung des Sidepods irgendwie mitschwillt. Und ich glaube, also ich kann jetzt natürlich nicht so, wie du es kannst, der auch schon natürlich da ein bisschen geschulter ist in so Pressekonferenzen, auch das rauszufiltern, was die Fahrer da vielleicht eigentlich meinen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Hamilton da sehr, sehr enttäuscht war vom Team, dass man da eben vielleicht nicht so auf ihn gehört hat. Und er hat es ja schon sehr, sehr deutlich teilweise gesagt, was ja, so wie ich ihn eigentlich erlebt habe, bis jetzt nie so seine Art war, wirklich, er hat ja nach außen hin eigentlich immer, was ich auch wirklich, also das soll jetzt nicht gegen ihn sein, sondern was ich wirklich gut finde, nach außen hin immer mit dem Team zusammen, Arm in Arm gestanden und da sich auch vor das Team gestellt. Und das merkt man jetzt nun, dass das auch schon länger nicht mehr ist. Auch ein Toto Wolff, der im Endeffekt wir als Fernsehzuschauer jetzt seit 2 Jahren erzählt, warum das Auto blöd ist und dass das Auto blöd ist, aber so, das ist irgendwie dieses Mantra, was man so an vielen Bürotüren hat, dieses komm nicht mit Problemen, bring mir eine Lösung. Und Toto Wolff benennt das Problem immer sehr, sehr häufig, aber es scheint irgendwie bei Mercedes aktuell keine Lösung zu geben.
Erinnert mich an Christoph Kramer damals in Leverkusen. Wenn er immer schlaue Interviews gegeben hat, aber gar keine Ahnung hatte, glaube ich, was da besser zu machen ist. Also, ja, ich weiß halt ehrlicherweise nicht. Ich meine, der Wechsel von Hamilton, es wird immer deutlicher, finde ich, dass es da nicht nur um Kohle ging, sondern auch darum, dass er gemerkt hat, dass die Karre scheiße ist und scheiße bleibt. Weil es verändert sich nichts zwischen 24 und 25. The writing is on the wall, wie der Amerikaner sagen würde. Kannst halt nur hoffen, dass das, was du an die Wand schmeißt, auch kleben bleibt. Da habe ich echt große Zweifel, dass das bei Mercedes der Fall ist. Also, ja, es mag sein, dass dieses Auto irgendein Potenzial hat, aber es scheint nicht so zu sein, dass es, also klar, ich meine, vielleicht hätte man auch sagen sollen, Lewis, Dankeschön, aber du kannst den Vertrag jetzt aussitzen, bis du gehst zu Ferrari, weil das wirft natürlich auch ein schwieriges Licht darauf. Ich meine, Lewis Hamilton ist professionell, aber du kannst deine Professionalität, glaube ich, nur so lange halten, wie du halt merkst, dass es kein Schwachsinn ist, den du hier gerade machst und möchtest auch Erfolg haben. Gleiches gilt natürlich auch für Toto Wolff. Also ich meine, es ist auch eine Führungsqualität zu sagen, ja, wir wissen, was Lewis Hamilton getan hat für Mercedes. Er hat vielleicht Vertrag, aber dann wird er halt für ein Jährchen auf die Tribüne gesetzt. Ja, und dann wird halt ein Frederik Westi ins Auto gesetzt oder keine Ahnung, Mick Schumacher oder so. Oder man wird holt einen anderen. Ich finde, da gibt es viele Fragen, die zu beantworten wären, die mir ein bisschen mehr das Gefühl vermitteln, dass bei Mercedes eine Selbstreflexion da ist, die das Team wieder nach vorne bringen kann.
Ja, guter Punkt, aber du hast gerade schon so ein bisschen der zwei Namen in den Ring geworfen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn der Fahrermarkt vielleicht noch ein bisschen was anderes hergegeben hätte, dass man da vielleicht sogar mutiger gewesen wäre. Aber so war jetzt natürlich auch nicht viele Optionen. Und jetzt ist halt die Frage wirklich, wird Lewis Hamilton da irgendwie noch mit dem Team wirklich mitgehen oder kommt es vielleicht auch noch zu einem offeneren Bruch? Also die Kritik von Seiten Lewis Hamilton kann ja irgendwann auch natürlich noch mal mehr Schärfe erreichen, ne?
Ja, absolut.
Und dann hat man da vielleicht sogar noch ein großes Thema neben dem Auto, was ja schon nicht gut ist. Und es birgt doch mehr Gefahrenpotenzial, als ich Anfang der Saison vermutet hatte. Ich dachte eigentlich, das geht eigentlich smooth von der Bühne. Ja, aber smooth war eigentlich nur Carlos Sainz in Australien und auf keinen Fall Mercedes.
Aber es wird ein Thema bleiben und auch die nächsten Wochen so sein, dass die Updates kommen müssen, um dann vielleicht noch das Ruder rumzureißen. Aber es war natürlich ein rabenschwarzes Wochenende. Dann dieser Unfall von George Russell. Jetzt ein bisschen auf die Mercedes-Kundenteams schwenken. Da können wir bei Aston Martin einfach mal anfangen. Fernando Alonso und sein Manöver. War es assi oder war es okay?
Also ich möchte ihm zumindest so viele Lorbeeren mitgeben, dass ich hoffe und glaube, dass er das nicht hat kommen sehen als Reaktion auf seinen Brake-Test. Ja, er ist ja auch in der Vergangenheit. Wir hatten das ja, glaube ich, auch in der Telegram-Gruppe. Da wurden ja so ein paar Videos reingeschickt über die Jahre von Fernando Alonso, wo er immer mal wieder gebrake-testet hat. Ich erinnere mich da an David Coulthard am Nürburgring, der da kurz vor der Schikane dann rechts ins Kies geflogen ist, weil Alonso da einfach mal auf den Bremsschlappen drückt. Ja, es ist hart, sehr, sehr hart. Ne? Also klar, dieses mal früh überbremsen, mal langsamer durch die Kurve fahren, ist ein gängiges Mittel. Mach sogar ich, wenn wir mit unserer Kartfreunde-Truppe unterwegs sind, auch mal gelegentlich. Aber das war auch schon an einem Punkt, der wirklich sehr schnell ist. Und die Kurve ist sowieso brandgefährlich. Wir hatten ja, ich glaube, Dennis Hauger war es, der im Formel-2-Rennen vorher schon genau an der Stelle abgeflogen ist. Wir hatten letztes Jahr Alex Albon, der genau da eingeplankt ist. Und ich glaube, das kann man machen, aber nicht an der Stelle. An der Stelle ist es einfach brutal gefährlich und genau so geendet, wie es nicht enden darf. Von daher glaube ich, auch wenn mich vielleicht jetzt viele auspeitschen dafür, war die Strafe schon berechtigt.
Er hat es ja aus dem Kartsport gelernt. Ja, es ist ja ein Karttrick, den er da angewendet hat. Also ich bin auch der Meinung, die Strafe war vollkommen okay. Vor allem war die Erklärung vollkommen okay für die Strafe. Also Stewards haben sich sehr viel Zeit gelassen. Die Erklärung war super transparent und super ausführlich und auch mit Fragen gespickt, weil es ist nun mal eine Art Präzedenzfall, auf den man jetzt gucken muss. Aber ich finde, dass es vollkommen okay war, dass er crashen sollte, das auf keinen Fall. Also das kannst du ja auch nicht planen. Aber dass er zumindest so ein bisschen vielleicht überrascht ist, dass er vielleicht mal kurz sich verbremst oder so, dass er irgendwie dann wieder abreißen lässt, damit er nicht dann überholen kann. Klar, das auf jeden Fall. Und trotzdem ist genau diese Kette zu bewerten dann auch. Also der Crash war jetzt nicht so heftig. Das Problem war halt, dass Russell dann auf der Strecke lag und natürlich panisch gefunkt hat, dass rot gezeigt werden musste, was meiner Meinung nach sofort hätte getan werden müssen. Also sofort.
Ja, da bin ich übrigens der Meinung, dass, oder ich würde es Liberty Media oder der Formel 1 generell zutrauen, dass sie das wirklich nicht gemacht haben, um eine halbwegs vernünftige Zieleinfahrt als Show zu haben.
Also dass es nicht nochmal einen Restart geben sollte.
Genau, also um wirklich jetzt zu sagen, die fahren schön über die Ziellinie, ein schönes Bild, nicht irgendwie eine Boxengasse oder sonst was. Also Show must go on.
Das ist natürlich, ist ein harter Vorwurf tatsächlich, aber einer, der nicht von der Hand zu weisen ist. Weil man hat es letztes Jahr in Australien bemerkt, dann hast du nochmal Chaos da in der letzten Startphase. Das wollte man vielleicht verhindern. Ja, und Fernando Alonso hat das ja auch ein bisschen mit einem bissigen Humor, wie man ihn kennt, quittiert bei X. Aber ich glaube, jetzt ist es einfach mal so weit gekommen, dass er dafür bestraft worden ist. Ja, und ich denke, trotzdem, dass es noch im Rahmen war, ihm da 20 Sekunden zu geben, weil es einfach ein unsportliches und auch ja, gefährliches Manöver ist. An der Stelle, wie du schon richtig sagst. Macht es an einer anderen Stelle, dann ist es vielleicht nicht so. Und man sollte George Russell aber auch nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Ja, du musst natürlich ein Stück weit antizipieren, dass dein Gegner sowas machen kann, gerade wenn ein Fernando Alonso vor dir ist. Das ist dann vielleicht so ein bisschen auf George Russells vielleicht dann immer noch fehlende Erfahrung auch in solchen Duellen zurückzuführen, dass das nicht geklappt hat. Aber ich denke, dass die Lage da relativ, also für mich so 70-30 definitiv auf Alonso geht und dann ist er halt mehrheitlich schuld und dann ist die Strafe auch okay.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, hast du zufälligerweise das Video gesehen, als er dann an dem Wrack vorbeigefahren ist und ich bin noch im Überlegen, also auf jeden Fall Probleme mit dem Gas hatte?
Ja. Ich glaube, er wollte sich eine Erklärung zurechtlegen, weil er gemerkt hat, oh, ist doch scheiße gelaufen.
Also hatte dann irgendwie sowas ganz Stranges. Fährt er vorbei, oh.
Ja, er ist halt ein gerissener Fahrer. Das ist halt so. Ja. Und für Aston Martin und für McLaren waren es erfolgreiche Wochenenden, kann man sagen. Platz 6 und 8 für Stroll und Alonso. Ich finde, über Lance Stroll lohnt es sich später nochmal ein bisschen zu sprechen. Nochmal eben kurz auf McLaren zu kommen. Platz 3 und 4. Ich meine, Norris wäre ohne das Ausscheiden von Verstappen nicht aufs Podium gefahren, ja. Aber erstmal muss es für Norris ein positives Zeichen sein, dass er Piastri wieder geschlagen hat und auch deutlich geschlagen hat. Und zweitens kann man, glaube ich, echt festhalten, dass McLaren weiterhin da am Knabbern ist, ja. Den Abstand nach oben wegknabbert, knabbert, knabbert, knabbert und hoffentlich so in ein, zwei Jahren soweit ist, tatsächlich zuzuschlagen.
Ja, also wirklich ein absolut respektables Wochenende. Lando Norris hat das gemacht, was man vielleicht auch zu Teilen von einem Charles Leclerc bei Ferrari erwarten würde. Er hat klar seinen Nummer-1-Status wiederhergestellt. Er hat in der Quali das natürlich nicht ganz geschafft, ist ja hinter Piastri, gar nicht. Der hat Piastri in der Quali schon geschlagen, ne? Das muss ich gerade überlegen.
Am Ende war Norris vor Piastri, richtig.
Genau. Und hat dann, er lag im Rennen kurz dahinter, so war das, ne?
Nach dem Boxenstopp, genau.
Nach dem Boxenstopp. Ja, okay, jetzt hatte ich einen kleinen Denkfehler, aber okay. Genau, und er hat dann die Stallorder bekommen, aber dann auch absolut klargestellt, dass das nur eine Folgenentscheidung war, ne? Hat Piastri da wirklich einen ordentlich Abstand eingeschenkt. Und fürs Team eine super Sache, Platz 3 und 4. Ich glaube auch, es wäre mit Verstappen im Rennen wäre es schwer gewesen, aufs Podium zu kommen, wahrscheinlich sogar gar nicht möglich. Aber er hat halt das Maximum rausgeholt an dem Tag mit allen Umständen, die da waren. Piastri auch, ne, hat immerhin, wenn man es so sieht, einen Sergio Perez im Red Bull hinter sich gehalten. Muss man auch erstmal schaffen. Und McLaren macht mir wirklich den Eindruck, dass die dieses Jahr vielleicht irgendwann auch nochmal um einen Rennsieg mitfahren können.
Das glaubst du, dass das dieses Jahr schon passieren wird?
Es ist meine Bold Prediction ja gewesen, dass Lando Norris seinen ersten Sieg holt. Und irgendwo glaube ich bei 24 Rennen, dass es ein Freak-Rennen geben wird. wo dann McLaren wieder abräumt, ja.
Ja, okay, ich habe es ja auch getippt, aber eine ist ja jetzt schon kaputt, also Verstappen wird nicht 12 Rennen in Folge gewinnen und in Silverstone passiert es dann. Aber ich habe das Gefühl, dass der Abstand dann doch noch zu groß ist. Also da muss schon so weit ein Freak-Rennen kommen, dass sowohl Red Bull als auch Ferrari irgendwie einen schlechten Tag haben. Boah, da bin ich mir Stand jetzt nicht so sicher. Aber
also absolut aus eigener Kraft wird's brutal schwer. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass sie zumindest in der Lage sein werden, mal abzustauben, wenn es die Gelegenheit geben sollte.
Dann nochmal kurz zu diesem Teamduell zwischen Norris und Piastri. Piastri wieder nicht geschafft, als Australier aufs Podium zu kommen. Musste die Teamorder da über sich ergehen lassen, hat das auch bereitwillig gemacht, hat im Nachhinein ja auch gesagt, nee, war alles fair. Also er war schneller und so. Glaubst du, das Potenzial für den internen Knall ist jetzt geringer, weil dann doch klar ist, dass offensichtlich Norris dann weiterhin der Stärkere der beiden ist? Oder glaubst du, das könnte sich noch zu was aufbauen in den nächsten Wochen?
Also aktuell, auch wenn ich es am Anfang vielleicht nicht so vermutet hätte, macht Norris das richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass er sich seine Position auch mit Rennen wie jetzt in Australien einfach festigt. Und dann sollte das Potenzial eigentlich weniger werden. Ich weiß nicht, gerade du als Lando Norris-Fan, es wäre jetzt für mich natürlich dann auch mal sehr interessant, wie du das siehst.
Ich glaube, dass der Tag kommen wird, an dem Piastri es schaffen wird, Norris so weit zu ärgern, dass es diese Saison noch knallt. Weil
okay.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Piastri durch seine etwas weniger vorhandene Emotionalität und es gab ein interessantes Video, was die Runde gemacht hat bei TikTok. Man kann die Frage natürlich böse auffassen. Ich fand es aber okay, die ein Fan runtergeschrien hat zu Lando, wann wirst du mal ein Rennen gewinnen? Und Lando Norris mit einem Mittelfinger reagiert hat und Fuck you gesagt hat. Also, und nicht ganz so witzig in den Augen. Klar, ist, glaube ich, direkt nach dem Rennen passiert oder so, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist schon eine Frage, die man auch mal runterrufen kann. Und Lando Norris, so sehr ich ihn schätze, ich glaube halt auch, dass er auch, und da kann man dann den Bogen zu Leclerc vorhin nochmal spannen, in entscheidenden Momenten hin und wieder einen Fehler drin hat. Er kann das Auto mehrfach auf Pole setzen, vielleicht letztes Jahr, und macht immer irgendwie einen Fehler. Er Russland natürlich, ne? Ich meine, da kann man ihm, glaube ich, auch keinen super großen Vorwurf machen, aber sieht trotzdem doof aus. Spa, als er in der Qualifikation abfliegt und sein Team ihm eigentlich sagt, es ist zu gefährlich, die Runde anzugehen. Und dann knallt er halt extrem rein. Es sind alles so Kleinigkeiten, wo ich glaube, dass Piastri durch die Schulung von Mark Webber im Vorteil sein wird auf lange Sicht. Und ich glaube trotzdem, dass der Moment diese Saison noch kommen wird, wo die beiden sich auf der Strecke begegnen. Ähnlich wie letztes Jahr, aber da wurde es ja ein bisschen weggelächelt und weggeredet. Ich glaube, es war in Monza, als die beiden sich berührt haben. Sicher bin ich mir gerade nicht.
Ja,
also irgendwann haben sie sich, haben sie sich ja nach einem Boxenstopp berührt. Sind sich da sehr nahe gekommen. Und ich glaube, das könnte dieses Jahr auch wieder passieren. Und dann bin ich sehr auf die Reaktion gespannt, weil Norris wird natürlich weiter darauf hoffen, dass Papa Zack die schützende Hand über ihn hält. Nur ich glaube, dass Papa Zack bei aller Liebe zu Lando Norris natürlich am Ende darauf schielt, dass er den größtmöglichen Erfolg haben wird. Und da könnte sich die vaterschaftliche Liebe auch dann Richtung Oscar drehen.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, was Norris natürlich auch immer irgendwo mit sich trägt, dass in der Zeit, wo er bei McLaren als der goldene Wunderjunge halt gefahren ist, halt immer die Teamkollegen dann abgestaubt haben, wenn es die großen Sachen zu gewinnen gab. Ne? Also Daniel Ricciardo, das Rennen, Oscar Piastri, den Sprint. Das ist, glaube ich, schon, dass er da sehr, sehr gerne der gewesen wäre, der in Orange da oben gestanden hätte.
Ja, also wie gesagt, ich kann es trotzdem verstehen, dass er natürlich dann auf so eine Frage von einem runterschreienden Fan so reagiert, aber man muss dann auch liefern. Ne? Man muss dann auch liefern. Gleiches gilt auch für Charles Leclerc, um das auch nochmal zu erwähnen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann schauen wir mal auf ein paar Verlierer des Wochenendes. Und die Liste ist tatsächlich länger, als ich dachte. Tja, müsst ihr wohl dranbleiben, um zu erfahren, was wir zu sagen haben. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Australien. Und wir kommen zu den Verlierern des Wochenendes. Und meiner Meinung nach ist Williams der größte Verlierer an diesem Wochenende. Weil es ist zu einer Situation gekommen, die so natürlich nicht passieren darf in einem modernen und hochprofessionalisierten Formel 1 Team. Alex Albon crasht im freien Training. Das Auto ist nicht mehr zu reparieren. Das Chassis ist kaputt. Man hat kein anderes Chassis dabei. Was macht man kurzerhand? Man tauscht Logan Sargeant aus und setzt Alexander Albon in sein Auto, packt die Komponenten, die noch nutzbar sind, in sein Auto und Sargeant darf, ja, Däumchen drehen, darf in der Boxengasse rumstehen und so tun, als ob er was zu tun hätte, ohne zu fahren. Wie kommt das Ganze zustande? Im Endeffekt ist Williams so ein Team, was irgendwo in der Vergangenheit stecken geblieben ist. James Fowles hat ja auch gesagt, es werden noch Excel-Tabellen rumgeschickt, um irgendwie Entwicklungsstände am Auto mitzuteilen, das natürlich 2024 furchtbar ist. Aber es wirft auch, finde ich, kein gutes Licht auf die grundsätzliche Herangehensweise in Richtung Logan Sargeant. Weil warum? Also man ist auch, finde ich, noch in der Vergangenheit Verlierer, weil warum verlängert man mit Logan Sargeant, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass er in der Lage sein kann, wie Albon dann auf Platz 11 zu fahren? Dass Alexander Albon, dass man inhaltlich recht hatte, das geschenkt, weil ich glaube, das ist klar. Aber warum verlängere ich mit Logan Sargeant, wenn ich eh kein Vertrauen in ihn habe? Und das sind so Sachen, da habe ich große Fragezeichen vor meiner Stirn. Klar, Dorrington Capital wird da sicherlich gesagt haben, nee, aber wir würden es schon gerne noch haben, dass da nur das Amerikaner fährt. Also ich fand, an diesem Wochenende insgesamt hat Williams kein so gutes Bild abgegeben.
Nee, absolut nicht. Also beim dritten Saisonrennen immer noch nicht in der Lage zu sein, ein Auto, was crasht, zu ersetzen, das ist hart. Dann die sportlich gesehen absolut richtige Entscheidung, mit Alex Albon als einzigen Fahrer anzutreten, die halt aber nach außen hin einfach Logan Sargeant eigentlich einen absoluten Durchstoß gegeben haben muss.
Die haben die Karriere eingesagt von ihm. Die haben den zum Eunuchen gemacht. Also, ja. Das ist unglaublich. Ich finde, das ist unglaublich. Letztes Jahr stellt man sich noch hin und redet da von wegen mentale Gesundheit und so. Und ich erinnere mich noch an Jost Capito, der die Geschichte mit Latifi nochmal erzählt hat. Das ist doch völlig offensichtlich. Ich meine, ich war jetzt bei mehreren Medienrunden mit Logan Sargeant letztes Jahr. Der Mann ist hypersensibel, ja. Damit machst du ihm einfach die Karriere auch kaputt. Dann brauchst du ihn auch gar nicht mehr einzusetzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus jetzt irgendwelche Motivation irgendwie gezogen wird, sondern der wird noch unsicherer sein. Da können sie sich er ist ein Gentleman, dieses ganze Gelaber können sie sich ja in die Haare schmieren.
Ja, also wie gesagt, für ihn unfassbar hart und unfassbar tragisch einfach nur. Und ich glaube auch, das war vielleicht auch schon das Zeichen, dass die ganzen Fingerschwüre, die auch ein James Woltz da abgegeben hat, für ihn am Ende des Tages wahrscheinlich gar nichts wert sind. Weil die Frage war, es ist momentan für diese Teams doch sowieso Schwerpunkte zu holen. Die Frage ist, wie sehr hat Williams jetzt wirklich gedacht, mit Alex Albon da große Punkte einzufahren? Und man hat einfach als einen seiner Fahrer komplett gebrochen, indem man ihm da das Auto wegnimmt, obwohl er ja im Endeffekt seinen Job erledigt hat. Alex Albon ist derjenige, der das Ding eingeplankt hat. Und
zum zweiten Jahr in Folge. In Australien, ja?
Ja, letztes Jahr ja an der Russell-Unfallstelle, genau.
Ja.
Und wie gesagt, damit haben sie ihn einfach nur gebrochen und auch sich selber als große Schwäche einfach offengelegt, dass sie nicht in der Lage sind, beim dritten Saisonrennen des Jahres ein Auto neu aufzubauen. Also das ist ja auch so ein Punkt. Der ist ja bei dem Ganzen, was wir da noch alles jetzt in Melbourne erlebt haben, als du gerade sagtest, Williams, musste ich echt nur so eine Sekunde nachdenken, was war denn da? Weil das dann schon wieder so im Rückraum gerutscht ist. Aber eigentlich für mich doch fast das größte Ausrufezeichen des ganzen Wochenendes. Williams kriegt es nicht hin, ein kaputtes Auto zu reparieren. Also hat die Ersatzteile nicht.
Ja.
Wahnsinn.
Sie das einzige Team, das ist auch ein Verliererteam, ist Sauber erneut. Ja.
Ja,
tut mir ja leid für die zwei, drei Sauber-Fans, die es da draußen noch gibt, ja, dass die jetzt wieder zuhören müssen, wie wir da drauf rumtreten, dass Sauber es auch nicht geschissen bekommt, Joe einen zweiten neuen Frontflügel zu geben. Das kann es ja nicht sein. Also, wie stellt man sich das denn vor? Also du kannst doch nicht nur ein Frontflügel der neuen Spec mitnehmen und dann davon ausgehen, dass da passiert ja schon nichts. So. Und da konnte er jetzt noch nicht mal was für. Dass die Vibrationen quasi den Flügel im Endeffekt gebrochen haben. Ist er nicht angeschlagen oder so. Und dann musste er aus der Boxengasse starten. Der wäre eh letzter geworden. Das ist ja mal geschenkt. Aber wenn du aus der Boxengasse startest, ist das ja nochmal was ganz anderes. Über die Boxenstops müssen wir ja gar nicht erst reden. Das ist doch unfassbar, dass man es noch wieder nicht hinbekommt. Und man hat ja offensichtlich eine Idee, warum es so ist. Irgendwas muss ich da verhaken oder der Drehmoment am Schlagstrauber, der passt nicht. Aber ey Leute, das ist so ein erfahrenes Formel-1-Team und die kriegen es nicht geschissen, das mit den Boxenstops hinzubekommen. Die haben alleine eine Minute in der Box gestanden, die Fahrer.
Also Sauber hat sich von dem letzten Jahr von einem langsamen Team zu einem langsamen Katastrophenteam gewendet momentan. Und ich erinnere da immer gern an den großen Ron Dennis, der hatte ja seinen Leitspruch, man darf denselben Fehler nicht zweimal machen. Und sie haben jetzt das dritte Mal gemacht. Also im dritten Rennen in Folge. Ich weiß nicht mal, ob Haas das zu seiner schlechtesten Zeit hinbekommen hat, dreimal die Woche, drei Wochenenden aufeinander die Dinger nicht festzuziehen. Aber Wahnsinn. Und dann den Frontflügel. Also, jetzt muss ich ja sogar mich selber revidieren von gerade. Ein Chassis vielleicht nicht da zu haben. Schon kacke. Aber einen Frontflügel nicht ersetzen zu können, weiß nicht. Also, vor allen Dingen, es ist ja nicht mal, eigentlich hat man ja gerade so, was die Teamspitze angeht, nur Zukäufe gehabt. Man hat einen Andreas Seidel, der bei McLaren wirklich Wunder vollbracht hat. Und es wird eigentlich immer nur schlimmer statt besser. Und ich
sagen auch die einen ja, die anderen nein mittlerweile.
Ja gut, es mehren sich tatsächlich so die Stimmen. Ne? Also ich bin immer noch wirklich immer positiv angetan von ihm. Aber ich glaube auch nicht, dass ich wirklich den Einblick habe, um das bewerten zu können. Von daher kann ich jetzt wirklich nur als geblendet, von seiner Höflichkeit und Freundlichkeit geblendeter Sky-Zuschauer das Ganze bewerten. Und als Fan seiner Weste natürlich. aber im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, geht Sauber einfach nur noch Schritte zurück. Und da wird für Audi viel, viel Aufräumarbeit bevorstehen. Ich glaube, angefangen bei beiden Fahrern. Und dann wird man noch ein paar viele Schritte gehen müssen auf dem Weg zum Erfolg.
Ja, böse Zungen behaupten, dass Sauber das auch extra macht, damit sie ein bisschen TV-Zeit bekommen, weil die sonst überhaupt nicht eingeblendet werden würden. Man hat ja nach diesen dilettantischen Boxenstops dann die beiden auch noch 2-3 Minuten im Fernsehen gesehen, hat sich der Sponsor Kick sicherlich gefreut. Aber mittlerweile sollte man vielleicht von dem Sponsor das C wegnehmen. Und dann wäre man beim Wert, den dieses Team aktuell in der Formel 1 hat. Eine Frage von Marcel, die per E-Mail kam. Ihr könnt auch gerne Fragen per E-Mail schicken für den Podcast, nicht nur über unsere Social Medias oder in den Gruppen, sondern auch gerne an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Spart die Formel 1 sich durch das Cost Cap kaputt? Oder funktioniert es überhaupt? Williams hat kein drittes Chassis, Sauber hat keinen Ersatzfrontflügel. Ja, in der Qualifikation ist das Feld zwar eng zusammen, aber im Rennen trennen die Teams Welten. Und wie ihr im Podcast schon festgestellt habt, wenn bei den Top 5 Teams keiner ausfällt, gibt es für die Kleinen keine Punkte. Da würde ich Marcel dahingehend widersprechen wollen, dass das Cost Cap schon funktioniert. Das Problem ist, wenn die Teams keine Kohle haben, um am Cost Cap zu agieren, dann wird es problematisch. Oder wenn solche Zusammenhänge wie bei Williams nicht klappen, dass einfach Prozesse zu lange brauchen. Das ist ein Problem. Weil man sieht, dass das Cost Cap wirklich funktioniert, am Beispiel Mercedes. Wenn Mercedes jetzt Geld reinschmeißen könnte, wie sie wollen, würden sie ganz anders entwickeln, glaube ich, um den Schlüssel zu finden, das Auto zu verbessern. Einer der größten Verlierer im Cost Cap ist wahrscheinlich Mercedes sogar, weil sie das eben nicht mehr tun können. Früher, wenn sie einen schlechten Saisonstart hatten, hat man halt so viel gemacht, wie man konnte, koste es, was es wolle, und plötzlich, zack, sind sie wieder da gewesen. Und so Teams wie Haas, wie Williams, wie Sauber, die agieren ja gar nicht im Cost Cap. Die sind da vielleicht so ganz nah dran, aber da kommt ja alles mit rein. Ja, also das ist nicht so, dass das jetzt bedeutet, dass das Cost Cap total irrelevant ist. Das Ding ist, dass die Entwicklungsschritte einfach zu lange dauern. Und ich glaube, dass das Cost Cap effektiv ist, solange wie du am Limit des Cost Caps agierst. Und diese Teams wie Williams, Sauber, tun die meiner Meinung nach gar nicht. Zumindest in vielerlei Hinsicht einfach, vielleicht monetär, aber es gibt einfach Limits, die bei denen woanders anschlagen, und dann hast du genau sowas wie jetzt, dass es vielleicht gar nicht mal das Geld ist, was gefehlt hat, um das Chassis zu bauen, sondern die Effizienz fehlt. Und das ist natürlich auch was ins Cost Cap eingeht. Ja, also die ganze Struktur drumherum muss ja auch bezahlt werden, Software etc. pp., also um das alles hinzubekommen. Also ich glaube nach wie vor, dass das Cost Cap gut ist und ich glaube auch nach wie vor, dass das Cost Cap funktioniert und das Cost Cap sogar noch effektiver wird, wenn auch ab 2026 das Motoren-Cost Cap dazukommt. Es liegt an den Teams, das Geld, was sie haben, wenn sie es denn haben, effizient genug zu nutzen, um auch die Prozesszusammenhänge zu verbessern. Du kennst es ja auch bei dir aus dem Beruf, Dennis. Wenn die Prozesse nicht funktionieren, hat man ein ganz großes Problem an der Basis und dann wird halt alles ineffizient.
Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Kevin. Ich würde sogar sagen, das Cost Cap war wirklich vielleicht sogar die große Rettung und der große Turbo für die Formel 1, um so erfolgreich zu werden, wie sie jetzt ist. Weil ich glaube nicht, dass sich viele Hersteller da noch gefunden hätten oder sich das auch noch länger antun würden, quasi da Geld zu verbrennen, wie es halt früher war. Und von daher bin ich wirklich absolut pro Cost Cap. Das hat uns ab 2026 Audi beschert. Das Ganze beschert uns vielleicht sogar noch mit Andretti und Cadillac sogar noch ein, war es Cadillac? Ja, ne?
Ja, war Cadillac.
Vielleicht sogar noch einen weiteren Motorenhersteller und das kann nur von Vorteil sein. Ich glaube, der Beweis, dass das heutzutage ohne nicht mehr funktioniert, den hat vor einigen Jahren die WEC erbracht, wo der Volkswagen und Konzern und Toyota sich da mit Millionen beschmissen haben und am Ende das ganze Ding geplatzt ist. Und von daher würde ich sagen, Cost Cap absolut richtig. Und die Teams müssen einfach lernen. Und ich finde das einen ganz interessanten Punkt, den du gerade aufgemacht hast. Da habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken drüber gemacht, mit Mercedes als Verlierer. Weil die Teams müssen eben lernen, mit dem Geld, was in dem Cost Cap zur Verfügung steht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und von daher tatsächlich sehr interessanter Gedankengang.
So, und eine letzte Sache noch zu Sauber. Ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt nicht sich zu sehr darauf zu konzentrieren, dass alles für 2026 laufen muss, weil bis dahin verliert man halt eine ganze Menge. Und ich glaube nach wie vor, dass für 2025 ein Fahrerduo Carlos Sainz und Nico Hülkenberg eine Option ist, über die man nachdenken wird, über die man nachdenken sollte. Ich habe in unserem Discord gelesen, warum kriegt Theo Pocher keine Chance? Weil man mir das nicht zutraut. Also das ist ja völlig offensichtlich auch, dass die bei Sauber was zu entscheiden haben, jetzt nicht auf Theo Pocher setzen, weil Sponsoreneinnahmen hin oder her, einen Bottas hätte man ja durchaus austauschen können. Ja, Joe natürlich auch. Und dann hätte man Theo Pocher da reingesetzt. Ich glaube nicht, dass Theo Pocher noch eine Chance bekommt in der Formel 1. Dafür ist der Fahrermarkt zu interessant, auch für Audi, weil perspektivisch jetzt Leute kommen müssten, die auch Audi-Werksfahrer sind. Weil wenn du jetzt nochmal einen Wechsel zwischendurch hast, ich glaube, das würde die Entwicklung des Teams noch weiter zurückwerfen. Und deswegen gibt viel zu tun in Hinwil. Viel zu tun auch für Daniel Ricciardo, der für mich auch ein absoluter Verlierer des Wochenendes ist. Und aktuell auch der Verlierer der Saison. Und in Neuseeland ist jetzt im Herald ein Bericht veröffentlicht worden, der besagt, dass es ein Ultimatum gibt. Wenn die nächsten beiden Rennen in Japan und China nicht so laufen, wie das gewünscht ist, dann wird man Daniel Ricciardo eventuell schon zum großen Preis von Miami ersetzen mit Liam Lawson und der wird dann die Saison zu Ende fahren. Das Ultimatum wurde wohl von Dr. Helmut Marko, dem Red Bull Motorsport-Konsulenten, der ein Fan von Lawson ist, so reingegeben. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob es dieses Ultimatum gibt, aber Daniel Ricciardo tut viel dafür, dass es endlich vorbei ist in der Formel 1 und ich persönlich wäre froh, wenn es passiert.
Ja. Ja, also wieder absolut unter ferner Liefen gelaufen bei seinem Heim Grand Prix. Klar von Yuki Tsunoda geschlagen. Ich glaube, er hat einfach nicht viele Argumente geliefert. Schon gar keine mehr, und die finde ich, die sammelte halt seit drei Rennen schon nicht, gar keine mehr überhaupt irgendwie wirklich mit dem Red Bull-Auto in Verbindung zu bringen. Und wie du schon sagst, die Gerüchte schwirren rum. Vielleicht wird sogar schon relativ zügig bei den Racing Bulls eng für ihn. Und ich frage mich halt auch, würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, glaubst du, dass vielleicht auch seine, er wirkt ja für mich auch wieder verunsichert irgendwo zu teilen. Du hast ja, komplett, das ja schon auch gesagt, komplett. Wieder derselbe Blick wie zu McLaren-Zeiten. Glaubst du, dass Daniel Ricciardo einfach einfach den Zenit überschritten hat und seine Geschichte in der Formel 1 auserzählt ist? Oder glaubst du, dass vielleicht auch die ganze Posse um Christian Horner, der ja sein größter Förderer im Red Bull-Konzern ist, vielleicht auch noch seinen Teil dazu beiträgt, dass er vielleicht jetzt auch mit dem Wissen, dass das für ihn nie was werden wird bei Red Bull, vielleicht auch damit, dass die Formel 1 innerlich abgehakt hat?
Schon lange ist er über den Zenit hinaus. Schon lange. Es ist vorbei. Für mich war es vorbei, als er, als es bei Renault nicht mehr funktioniert hat und er zu McLaren gegangen ist und es da auch nicht funktioniert hat. Dieser Sieg im Monza kaschiert extrem viel. Und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er es hätte sein lassen, wenn er sich noch was Neues gesucht hätte oder so, aber er ist so erpicht darauf gewesen, es nochmal in ein Top-Team zu schaffen. Dabei haben so viele Fahrer ihn überholt und ja, mit Sicherheit spielt es damit rein, dass immer klarer wird, dass er nicht mehr im Red Bull sitzen wird. Aber ganz ehrlich, wie kann man so naiv sein und davon ausgehen, dass das passieren wird? Also, das spricht nicht so ganz für sein Näschen, sage ich einfach mal, dass er da die richtige Entscheidung getroffen hat. Weil man hat ihn mehrfach gewarnt und er hat es trotzdem gemacht. Und jetzt wird er von Tsunoda vorgeführt. Und Tsunoda ist jetzt auch kein Banger. Und ich kann mit Daniel Ricciardo eh nichts anfangen. Ey, das ist, ich geh mir so auf den Sack. Ja, ja, ernsthaft. Immer dieses Fake-Lachen und ja, ist er so sympathisch und so toll. Und ja, nee, ich finde ihn fake. Ich finde ihn einfach fake. Ich kaufe ihm das nicht ab. Ich kaufe ihm nicht ab, dass er immer lacht. Also Leute, die immer lachen, sind mir suspekt. Ja, und es ist auch vorbei. Wie gesagt, da sind Fahrer, die warten und die wollen eine Chance haben und er blockiert für mich einfach brutal den Sitz. Das ist wie bei Bottas. Ich brauche Bottas nicht mehr. So, Bottas blockiert einen Sitz für mich. Klar, vielleicht Pusher, vielleicht jemand anders, ja. Und deswegen glaube ich, dass es einfach vor Zeit ist zu gehen. Es ist Zeit, sich was Neues zu... Er kann ja Maskottchen sein. Er kann ja wie Promoter Red Bull-Dosen verschenken. Oder so. Bei Festivals oder so. Kann er ja machen. Aber Formel 1? Nee, Daniel. Alles meine Meinung, ja. Kennzeichen ist alles meine Meinung. Aber Formel 1 sollte Schluss sein. Und je früher, desto besser. Je früher Liam Lawson da reinkommt, desto besser. Weil dann soll Liam Lawson wegen meiner Tsunoda bügeln und dann wissen alle, okay, es war die richtige Entscheidung, weil er mehr aus dem Auto rausholt. Und dann kann man darüber diskutieren, ob Lawson vielleicht sogar zu Red Bull geht. Aber Daniel Ricciardo, stop being them, stop being here.
So. Sehr gut gesprochen.
Ja, weiß also, ich nicht. Es gibt Leute da draußen, die finden den total toll. Das ist geschenkt. Das ist ja vollkommen cool.
Also ich muss dazu sagen, als er nach Renault kam, fand ich es richtig, richtig cool. Ne? Du hattest ja noch diese Drive-Survive-Staffel vorher, wo da so ein bisschen sein Wechsel da thematisiert wurde, was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass das auch natürlich richtig gehypt war. Er hat dann auch natürlich auch Podien eingefahren. Aber ich glaube, für ihn wäre es tatsächlich besser gewesen, da die Finger von zu lassen, weil wenn du jetzt den Daniel Ricciardo nimmst, den du bis letzte Saison, bis zu seinem Comeback hattest, da hast du einen Mann gehabt, der bei Red Bull wirklich eine sehr gute Zeit hatte, eigentlich bei Renault auch mehr erreicht hat, als man vielleicht am Anfang schon dachte, also zumindest als realistischer Renault-Betrachter, nicht als Cyril Abiteboul. Der hat natürlich schon die Meisterschaft mit ihm feiern wollen.
Er hat zumindest, finde ich, es besser gemacht als Hülkenberg.
Absolut. Er hat die Podien geholt, ne? Und dann wäre er der Mann gewesen, der einmal die wirklich falsche Entscheidung getroffen hat. Alles gut. Jetzt aber trifft er sie das zweite Mal und bleibt dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen als der absolut Gescheiterte in Erinnerung, ne? Und das wird, finde ich, auch zu Teilen seiner doch tollen Zeit und er, ich hatte immer viel Spaß mit ihm früher, muss ich auch dazu sagen. Nicht gerecht. Und jetzt ist es aber bei mir, selbst bei mir, der wirklich immer Sympathien für ihn hatte, langsam auch die Zeit gekommen zu sagen, Daniel, danke für alles, danke für viele spannende und lustige Momente, aber vielleicht ist jetzt auch gut.
Kann man das bei Alpine jetzt auch langsam sagen? Vielleicht ist ja auch gut jetzt. Obwohl, muss wirklich sagen, Esteban Ocon hat mich an diesem Wochenende überzeugt, dass da was im Auto schlummert an richtigen Wochenenden. Also Punkte immer noch nicht und man denkt jetzt auch, ach, Platz 16 von Ocon, aber der hat am Ende noch dieses, ich glaube, so ein Abreißvisier oder so irgendwo hängen.
Irgendwie so ein Plastiktüte. Also er hat sogar ein Foto und ein Selfie damit gepostet.
Ja, ein Selfie mit einer Plastiktüte. Ja, Pierre Gasly, der zwar auf 13 reingekommen ist, aber noch die 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, weil er es geschafft hat, am einem Wochenende zweimal den gleichen Fehler zu machen in der Qualifikation und dann im Rennen über die Boxenausfahrtslinie zu fahren. Aber sonst eigentlich immer letzter war, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, es ist ja müßig jetzt tatsächlich Alpine als Verlierer zu nennen für dieses Rennen, weil sie sind im Grunde genommen bislang Verlierer der Saison.
Ja, absolut. Also um deine erste Frage zu beantworten, solange dieses Team in irgendeiner Form existiert, werde ich ihm die Treue halten. Und solange da Renault noch drin ist, als auch begeisterter Renault-Fahrer privat, wird das mein Team bleiben. Und egal wie kacke es läuft, egal wie viele Schläge und auch schlechte Memes ich jetzt mir noch angucken muss, ich nehme es hin. Aber am Ende des Tages steht man als Werksteam nun mal ganz, ganz unten. Und da gibt es nicht viel schön zu reden. Esteban Ocon hat ja im Nachgang gesagt, er wäre auf Punktekurs gewesen, wenn dieser Zwischenfall und der Boxenstopp, der daraus resultierte, nicht gewesen wären. Finde ich mutig, die Aussage. Würde mich froh machen, wenn es so wäre, dass man punktuell mal wieder punkten kann, um sich da auch einfach mal aus dem Keller zu holen. Aber ich glaube, Kevin, um den Schirm jetzt auch nicht größer zu spannen, als der Regen es zulässt, ich glaube, viel mehr kann man da auch nicht zu sagen. Ne? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesagt, es läuft momentan nicht, es braucht Veränderungen und bis die kommt, ja, ist eigentlich irgendwie immer das Gleiche, was ich hier Woche für Woche dann über mein Herzensteam sagen muss.
Tut mir leid, Dennis. Kann nur besser werden. Ja. Vielleicht in zwei Wochen in Japan.
Der Punkt ist richtig.
Nee, aber es gibt ja ein paar positive Zeichen, wie gesagt. Ocon hatte eine gute Pace insgesamt, hat das gut gemacht. Scheint auch der zu sein, auf den man so ein bisschen mehr setzt, glaube ich. So von dem, was man auch so hört. Also ich glaube, dass er sich nicht die größten Gedanken machen muss, außer er will das Team verlassen. Ich schätze auch, dass bei Alpine eher nichts passieren wird nächstes Jahr. Aber das Fahrerfeld, haben wir ja gerade festgestellt, ist so offen wie nie. Ja, also das ist spannend auf jeden Fall. Aber sag was.
Ja, ich wollte nur sagen, ja, das Einzige, was ich dazu sagen muss, meine Freundschaft, das ist die Freundschaft, von der Esteban Ocon nichts weiß, aber meine Freundschaft zu Esteban Ocon hat allerdings einen kleinen Riss gekriegt, als er sich da doch ein bisschen bei Mercedes angebiedert hat. Aber er hat jetzt die Chance, das wieder zu kitten.
Wir drücken ihm die Daumen, dass er das schafft. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über ein paar Gewinner, denn die gab es natürlich auch, abseits von Carlos Sainz in Australien. Und für euch gibt es einen Hinweis, ihr könnt ja Starting Grid überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt auch Rezensionen schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify. Da haben wir euch heute wieder eine Umfrage bereitgestellt. Könntet ihr euch Fernando Alonso bei Red Bull vorstellen mit Max Verstappen? Das würde mich mal interessieren. Einfach auf Ja oder Nein oder wird eh nicht passieren klicken. Und dann werden wir nächste Woche mal schauen, wie das Ergebnis da ist. Und gerne auch euer Feedback zur Folge in die Spotify-Kommentare schreiben. Lesen wir uns alles durch. Ihr könnt auch gerne Fragen für den Podcast in den Spotify-Kommentar-Tab sozusagen schreiben. Schauen wir uns alles an und dann beantworten wir die gerne. Und jetzt haben wir noch eine kurze Pause. Dann die Gewinner und natürlich Gewinner von den Tippspielen an diesem Wochenende und F1 Fantasy. Ob ihr dabei seid, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es gibt ein paar Gewinner neben Carlos Sainz am Wochenende, die auf sich aufmerksam gemacht haben und ein sehr positives Ergebnis eingefahren haben. Und wir beginnen mit Lance Stroll tatsächlich. Der ist Sechster geworden nach der Strafe für Fernando Alonso. Und ich finde ja, das haben wir auch in der Notenkonferenz heute bei Formel1.de wirklich eifrig diskutiert, auch wenn es erstmal nicht so wirkt, ich finde, der hat es an diesem Wochenende aber jetzt auch schon seit Saisonbeginn so ein bisschen in ein konstanteres Fenster geschafft, was mir sehr zusagt, weil klar, wir hauen auch oft auf ihm rum und das meistens auch zurecht. Und er ist jetzt nicht der motivierteste Fahrer in der Formel 1, zumindest wirkt es nicht so nach außen. Aber er hat Fernando Alonso geschlagen in der Qualifikation. Klar, Alonso hat auch einen Fehler drin gehabt und hat sich ein bisschen was am Auto kaputt gemacht, geschenkt. Aber er hat ihn geschlagen. Und auch im Rennen hat er ihn jetzt geschlagen. Natürlich nicht auf der Strecke, aber nach der Strafe dann schon. Und das sind so kleine Momente, wo ich sage, die muss man auch einfach mal feiern und sagen, Lance Stroll, gut gemacht.
Steige ich voll mit ein. Also ich glaube, bei aller Kritik, die man auch oft zu Recht äußert, muss man dann aber auch wirklich in solchen Momenten einfach mal anerkennend sagen, gut gemacht. Und er hat ein solides Wochenende gefahren. Das, was man öfter mal hat, dass er ja wirklich stark abfällt von Fernando Alonso, gab es dieses Wochenende nicht. Und von daher, Chapeau, Lance. Grundsolide Leistung.
Ebenfalls sehr, sehr gut, Yuki Tsunoda. Wir haben es ja gerade über Daniel Ricciardo gehabt bei den Verlierern. Yuki Tsunoda muss man definitiv bei den Gewinnern nennen. Der hat nach der Druckmache sozusagen von Dr. Helmut Marko, finde ich, genau die richtige Reaktion gezeigt. In der Qualifikation 8er hat er auch unter anderem einen gewissen Lewis Hamilton rausbuxiert aus den Top 10 mit einer richtig starken Runde und dann im Rennen 7er geworden. Wirklich keine Fehler gemacht, nicht irgendwie übermotiviert gewesen. Ich finde sowieso, dass Tsunoda sich seit diesem kleinen Fauxpas in Bahrain, als er da nochmal gegen Daniel Ricciardo nachgesetzt hat, was wirklich, wirklich unreif war, jetzt nochmal an Reife gewonnen hat tatsächlich. Und ich glaube, aus dieser Situation die richtigen Schlüsse gezogen hat, sich gesagt hat, komm, wenn ich es schaffen will, dann fokussiere ich mich jetzt. Er ist auch ein bisschen offensiver geworden, was den Wunsch angeht, bei Red Bull zu fahren. Das kannte man jetzt so auch noch nicht, dass er das wirklich auch klar benannt hat. Und insgesamt finde ich einer der Gewinner, weil es ist eh schon schwierig genug, in die Top 10 zu fahren. Über zwei andere werden wir auch noch gleich sprechen, über die beiden Hasis. Aber Tsunoda wirklich top, 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 wenn man es einfach nur jetzt auch in den Vergleich zieht mit Daniel Ricciardo.
Ja, also Daniel Ricciardo da wirklich an dem Wochenende die Grenzen aufgezeigt. Was ich ein bisschen schade fand für Yuki, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr geschlafen habe und also ein bisschen zu verschlafen war, aber ich fand, er hatte gefühlt vorne in den Top 10 die wenigste TV-Zeit, oder? Ich habe ihn
ja auf jeden Fall
gefühlt nie gesehen, aber am Ende stand er dann da auf Platz 7, hat die Punkte eingefahren. Also hätte ich ihm natürlich noch ein bisschen gegönnt, mehr von ihm zu zeigen, aber bockstark. Genau die richtige Reaktion. Wir haben ihn in Bahrain zu Recht kritisiert für seinen Ausraster im Nachgang und ich finde, er hat sich jetzt fokussiert scheinbar. Und macht das, was er tun muss, er schlägt Daniel Ricciardo.
Ja, und das wirklich eindrucksvoll und das macht Hoffnung, dass er jetzt wirklich den Kniff gefunden hat, auch für die nächsten Wochen da in die richtige Richtung zu gehen, die dann nach vorne ist. Und für die Racing Bulls auf jeden Fall ein super Ergebnis. Racing Bulls ist ein gutes Stichwort. Am kommenden Donnerstag beim Kanalmitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de Peter Bayer, der Racing Bull CEO, zu Gast. Mal gucken, ob da irgendwem ihm auch so ein bisschen auf die Zähne fühlt, wie es denn mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda aktuell aussieht. Haas, ja, auch da muss ich wirklich sagen, habe ich mich ein bisschen geirrt. Ja, ich dachte nicht, dass sie in die Punkte fahren können, dass sie überhaupt in die Lage kommen, in die Punkte zu fahren. Das sah nämlich alles andere als danach aus. Profitiert haben sie natürlich auch vom Ausfall von Max Verstappen, vom Ausfall von George Russell. Aber am Ende haben sie beide die Punkte gebracht. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zum ersten Mal seit Österreich 2022, damals Magnussen und Schumacher in den Punkten gewesen, haben sie es auf Platz 9 und 10 geschafft. Und das sind jetzt gerade super wichtige Punkte für Haas, weil auch wenn es erstmal komisch aussieht, aber mit diesen 4 Punkten, die sie aktuell haben, und Sauber, Williams und Alpine haben noch keine, und wenn man sich halt nochmal vor Augen führt, wie sehr man sich strecken muss für Punkte in dieser Saison, dann sind das gerade echte Goldpunkte, die man da einfährt bei Haas. Und da kann man auch tatsächlich sagen, es hat auch wieder vom Teamwork her funktioniert. Hülkenberg durch Teamorder vorgelassen worden. Magnussen hat das wieder ganz gut verteidigt, aber auch nicht so sehr abreißen lassen. Also wirklich gut gemacht.
Ja, Chapeau Haas, also ganz ehrlich. Du hast es gerade gut anklingen lassen, diese goldenen Punkte, das sind die Punkte, die enorm wichtig sein werden, wenn es dann darum geht, sich halt die Gelder zu holen am Ende der Saison, weil ich bleibe dabei, ich glaube, es wird für die fünf hinteren Teams sehr, sehr schwer, über die Saison viele Punkte zu sammeln, und jeden Punkt, den du jetzt holst, der ist pures Gold wert, und das haben sie gemacht, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, beide wirklich das Maximum rausgeholt aus dem Auto, klar profitiert von den Ausfällen, aber das ist eben so, wenn vorne Leute ausfallen, dann musst du auch erstmal da sein, und das sind sie jetzt, und ich finde, ohne jetzt wirklich da Günther Steiner den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, aber mit der neuen Teamführung und mit dem neuen Auto, schickt man sich immer mehr an, wirklich das solide Team zu sein, was wir eigentlich auch irgendwo all die Jahre gerne gesehen hätten, und eben nicht die gefühlte Kasper-Truppe von ganz hinten. Und da kann ich wirklich nur sagen, finde ich stark und muss man absolut honorieren.
Und auch da bleibt die Frage, durch diese guten Leistungen, die auch Nico Hülkenberg gerade zeigt, bringt der sich woanders ins Gespräch? Da habe ich ja gerade schon Audi anklingen lassen, oder vielleicht auch noch ganz woanders, man weiß es nicht. Oder aber man macht bei Haas diese Entwicklung jetzt weiter mit, denn offensichtlich scheint auch da durch die Ablösung von Günther Steiner einiges an Ruhe eingekehrt zu sein. Es konzentriert sich weniger auf Fox Smash Door, sondern mehr auf Fox Smash Ergebnisse. Ne? Und das ist echt gut. Also ich finde, man hat alles richtig gemacht, Günther Steiner nicht mehr zu verlängern. Und Ayo Komatsu da die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, ist ein Indiz dafür, dass es wirklich positiv sein kann, wenn Ingenieure, leitende Ingenieure, bei Andrea Stella hat man es ja auch gesehen, eine Chance bekommen, sich auch als Teamchef zu zeigen. Und diese Ruhe tut Haas extrem gut, dass man einfach auch nicht mehr so diesen Fokus auf den Teamchef hat, den Charles Leclerc so gar nicht verstanden hat bei den Interviews am Sonntag. Das fand ich sehr witzig.
Da musst du mich jetzt mal abholen, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Naja, Günther Steiner hat ja die Interviews nach dem Rennen geführt, so am Podium unten.
Ja, okay. Jetzt bin ich wieder da.
Da musste Leclerc so zweimal nachfragen, hä? Was hast du gerade gesagt? Und nicht witzig.
Ja, der hat natürlich auch ein formidables Englisch, der Günther Steiner.
Absolut. Dann letzter Gewinner, und ich glaube, das kann man so zweifelsohne festhalten, die Fans. Ja, die Fans, die aufgestanden sind um 5 Uhr morgens und sich das angeguckt haben in Europa, die Fans, die vor Ort waren, es war eine Rekordkulisse in Melbourne. Das Problem ist natürlich, sowas entsteht dann nur, wenn Verstappen auch ausscheidet. Trotzdem müssen wir diese Momente irgendwo auch ein Stück weit genießen. Kann das der Sinn der Formel 1 sein? Sicherlich nicht, aber ich finde es toll, dass es solche Rennen gibt. Wenn ein Verstappen dann mal die Bremse explodiert und es nicht mehr weitergeht, dass wir dann ein Rennen sehen, was so viele Geschichten, so viele Facetten zeigt und auch mal davon ablenkt, dass natürlich das dominante Team vorne ist. Aber ich glaube, für uns Fans war das wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende mit tollen Momenten, mit tollen Situationen, mit kontroversen Situationen. Und genauso wie ich mir die Formel 1 eigentlich wünsche, wenn es halt mal nicht so weit ist, dass der Dominator vorne wegfährt, sondern eben solche Sachen passieren, wo auch mal eben nicht alles so läuft, wie wir es kennen. Also für mich auch die Fans Gewinner an diesem Wochenende.
Absolut. Also Max Verstappen ist das ja schon sehr, sehr früh passiert. Also es war nochmal so ein richtiger Wachmacher direkt. Ne? Für alle die vielleicht so ein bisschen verschlafen an den Fernseher gegangen sind, und da zähle ich mich tatsächlich auch zuweilen zu, war das dann einfach der Banger. Ne? Ich saß aufrecht auf dem Sofa und dachte mir, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und genau das sind ja die Geschichten. Und ich finde es auch irgendwo schön, dass das halt auch so ein Rennen, wir haben es ja vorher gesagt, Australien, jeder verbindet damit was. Und das war einfach wieder so ein Stück Australien-Geschichte, was dann vielleicht in ein paar Jahren mal besprochen wird. Dieses Rennen, wo Max Verstappen halt nach einer ewig langen Siegserie irgendwann dann mal die Bremse platzt und dann geht es darum, wer holt da hinter ihm den Platz 1. Ne? Ich finde von den Zuschauern her das Rennen in Australien sowieso immer total toll, die Fans da vor Ort. Ne? Und in dem Punkt hätte ich wirklich zum Beispiel einem Oscar Piastri oder auch einem Daniel Ricciardo, auch wenn es natürlich relativ schwer möglich war, aber wirklich auch mal so ein Podium gegönnt, einfach den Australiern wirklich da mal ihren Aussie Hero wieder aufs Podium zu bekommen. Weil ich finde, die haben es einfach verdient. Das ist eine coole Kulisse, ein tolles Rennen, für mich der ewige Saisonanfang, und ich freue mich wirklich drauf. Wir haben es ja letzte Woche besprochen, wenn wir da wirklich wieder den Saisonauftakt haben. Das müssen wir zelebrieren, Kevin.
Das werden wir zelebrieren. Da werden wir uns was überlegen, Dennis. Und wenn wir es zusammen im Pyjama gucken.
Oh, geil. Ja.
So, das war sie, also die Rückschau auf den großen Preis von Australien, aber die ist nicht komplett, ohne euch über die Tippspiel-Zwischenstände zu informieren. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, eure Gewinner und Verlierer uns auch mitzuteilen, ne? Social Media habe ich schon gesagt. Aber wir wollen auch immer, dass ihr mittippt. Und wir tippen auch hier bei uns im Podcast. Und wir haben nicht gut abgeschnitten, Dennis. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil wir haben beide den Ausfall von Verstappen natürlich nicht vorhergesehen. Trotzdem habe ich mit einem halben Punkt gewonnen an diesem Wochenende. 2,5 zu 2 Punkten.
Ach, Gottverdomme, wird Max Verstappen sagen.
Jetzt bin ich mit 11,5 Punkten zu 10 vorne aktuell bei uns beiden. Ich habe beim Kicktippspiel wieder vergessen zu tippen.
Das ist Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn. Aber gut, ich hätte eh nicht viele Punkte geholt. Mehr Punkte haben geholt. Aber auch da merkt man übrigens, dass Verstappen bei vielen auf der Liste stand als Sieger. POS Jedi und Planitzer 239 in Gruppe 1 mit 42 Punkten. Holger 07 aus Gruppe 2 mit 45 Punkten. Und CK3 mit 39 Punkten in Gruppe 3 waren die Tagessieger. Also ne, relativ wenig Punkte tatsächlich an diesem Wochenende. Wir haben aber 4 Leute auf Platz 1 insgesamt aktuell. Die teilen sich gerade den ersten Platz mit jeweils 141 Punkten. Sie kommen alle aus Gruppe 1 bis auf einer. Franz 4, J. Hage und Toni 2408 aus Gruppe 1 und Renser Jung aus Gruppe 2. Die sind unsere Spitzenreiter aktuell. Und in wenigen Wochen werden wir euch auch verraten, was es zu gewinnen gibt bei unserem Kicktipp-Spiel. Da sind wir gerade dabei, die Preise zu finalisieren. Also noch ein bisschen Geduld haben und dann werden wir euch das mitteilen. Und F1 Fantasy läuft auch. Da habe ich mein Team tatsächlich diese Session mal gewechselt. Hat sich nicht ausgezahlt.
Also darf ich raten, hast du dir Max Verstappen ins Team geholt?
Der war schon vorher drin. Der war schon vorher drin. Ich hab auf Oscar Piastri gesetzt. Das war vielleicht ein Fehler. Aber er hat noch die meisten Punkte geholt. Ich hatte Albon dann noch drin. Und Joe, ich weiß auch nicht, musste Kosten sparen am Ende.
Verdammtes Kostgeld.
Ja, genau. Wir gratulieren Martin mit seinem Team Instant Racing zu 272 Punkten an diesem Wochenende. Respekt, also richtig stark, ist der Tagessieger in Australien. Und unsere Top 3 aktuell, Rust Easy RT von Oliver, das Team, 681 Punkten. Max Sempre von Lara mit 670 Punkten. Und Too Fast For You von Benedikt mit 632 Punkten. Das ist unsere Top 3 beim F1 Fantasy Game. Und auch da werden wir euch bald mal ein paar Preise hoffentlich nennen können, damit auch euer Einsatz belohnt wird über die gesamte Saison. Jetzt ist ein Wochenende Pause und dann geht's in Japan weiter. Ja, schon im April in Japan. Das ist ein Teil der Veränderung des Kalenders. Da bin ich sehr drauf gespannt, werden wir nächste Woche drauf vorausblicken. Nochmal ein Hinweis zum Thema HörerInnen-Stammtisch. Da habe ich jetzt sehr viele Anfragen bekommen und wir werden das machen. Wir suchen jetzt einen Termin und dann werde ich die, die wir quasi für den ersten HörerInnen-Stammtisch einladen wollen, dann kontaktieren, weil wir das dann machen werden. Und die, die sich auch gemeldet haben, die jetzt beim ersten nicht dabei sind, werden beim zweiten auf jeden Fall dabei sein. Deswegen, ihr müsst nicht irgendwie zu lange warten. Wir werden das wieder versuchen, möglichst regelmäßig zu machen und dann sehr bald auch einen Termin zu finden. Lieber Dennis, vielen Dank für diese tolle Rückschau auf den großen Preis von Australien.
Kevin, ich bedanke mich bei dir, dass ich mit dir zusammen das hier machen darf. Es war wunderschön und ich bedanke mich bei allen draußen auch fürs Zuhören und wünsche noch eine tolle Woche.
Bis nächste Woche, bis es wieder Starting Grid gibt. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.